Hey, was für eine Ehre. Danke vielmal der Band. Wir sind stolz, dass wir euch in der Gemeinde haben und dass wir irgendwie im Herz auch dazugehören. Die ganze Zeit, ich glaube, wir haben darüber gesprochen in unseren Wahrnehmungen. Einheit wird uns helfen, aus dieser Krise gestärkt rauszukommen. Und ich glaube, Einheit werden wir als Gemeinde nicht haben, dass jeder gleich denkt. Gemeinde, jeder gehört dazu. Die Gemeinde gehört allen. Aber ich glaube, dass Worship, das gemeinsame Anbetung, dass das gemeinsame Gebet etwas ist, was uns eint und was uns hilft, gestärkt und gut und voller Hoffnung in die nächste Phase von GPMC zu gehen. Danke für alles, was ihr tut. Wir haben gesagt, das Thema heute ist Hoffnung für immer. Und was ist Hoffnung? Das ist eine gute Frage. Oder die Bibel setzt Hoffnung, jeder kennt diesen Vers, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und wir würden sagen, Glaube können wir erklären und Liebe auch. Aber was ist Hoffnung? Ist jetzt Hoffnung Glaube? Geht es bei der Hoffnung darum, um eine innere Einstellung, dass ich selber denke, etwas kommt gut? Dieser Frage wollen wir nachgehen heute Morgen. Und haben dazu eine tolle Geschichte aus der Bibel gefunden. Eigentlich sind es zwei Geschichten. Sie stehen in Markus Kapitel 5. Dort wird beschrieben, wie ein Oberer, ein Schriftgelehrter, ein Vorsteher der Synagoge kommt zu Jesus, fällt auf die Knie und sagt, Jesus, meine Tochter, meine 12-jährige Tochter liegt im Sterben. Bitte komm, du musst die Hand auf sie legen und sie gesund machen. Und Jesus und der ganze Tross an Menschen bewegen sich zu diesem Haus hin. Und dann wird eine zweite Geschichte erzählt. Und über die Geschichte möchten wir heute sprechen. Nämlich es kommt eine Frau, die auch mit 12 einen Zusammenhang hat. Sie ist nicht 12 Jahre alt, sondern sie war 12 Jahre krank. Sie litt an Blutfluss und kommt von hinten und sagt sich, wenn ich Jesus nur sein Gewand, ein Stück Stoff berühre, glaube ich, kann ich gesund werden. Und so kommt sie im Gedränge der Menschen, kommt zu Jesus, berührt ihn von hinten und sofort fährt eine Kraft weg von Gott, von Jesus. Und er sagt, wer hat mich angerührt? Und seine Jünger, die Leute um ihn sagen, hey, was ist das für ein Problem? Schau, es sind so viele Leute, die fragen, wer... Nein, er wusste, es war die Frau. Und die Frau zittert, kommt zu ihm, fällt auf die Knie und erzählt ihm die ganze Geschichte, ihr ganzes Leid, all die Nöte, die sie hatte. Und Jesus sagt, du, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Und wir lesen einen spannenden Satz von dieser Frau, als sie von Jesus hörte. Also irgendjemand muss erzählt haben, da muss jemand sein. Und es wird berichtet, dass sie alles Geld verloren hatte. Sie hatte gar nichts mehr. Also sie war so arm, dass es nicht mehr eigentlich zum Leben reichte. Alles gab sie aus für Ärzte, für Leute, um gesund zu werden. Und dann hört sie, es muss ein Jesus sein. Und ich glaube, diese Frau hat innerlich Hoffnung entwickelt. Sie hat sich gesagt, also das könnte meine letzte Chance sein. Für Ärzte ist mein Geld weg. Alles, was ich habe vom Leben, ist weg. Und so kam die Frau und wusste, wenn es mir nur gelingen könnte, ein Stück Stoff zu berühren, es könnte sein, dass ich gesund werde. Sie machte sich auf zu sehen. Ihre Hoffnung wurde eine Person mit einem Stück Stoff. Und so glaube ich, Hoffnung, wenn ich Hoffnung beschreiben müsste, würde ich sagen, Hoffnung ist mehr als eine innere Haltung. Hoffnung ist mehr als ein positives Ausgerichtetsein aus meiner Kraft, dass sich etwas gut entwickelt. Wir brauchen ja den Begriff eher in dem Sinn. Ich habe Hoffnung, dass es besser wird. Hey, ich hoffe, dass ich irgendwas, ich hoffe es und so weiter. Aber wenn ich die Bibel lese, glaube ich, dass die Bibel uns drei wichtige Pfeiler von Hoffnung gibt. Die Bibel sagt in einem ersten Pfeiler, Hoffnung, so wie ich die Bibel, das Neue Testament verstehe, hat einen Namen, es ist bezogen auf eine Person. Im Alten Testament war es Gott und im Neuen Testament, so wie ich die Paulus verstehe, Petrus, die Schriften, Jesus selber, hat Hoffnung als erster Pfeiler einen Namen. Wenn ich die Bibel lese, sehe ich, dass Hoffnung im zweiten Pfeiler eine Tat beinhaltet, nämlich die Auferstehung, Ostern. Gott, Jesus, ist auferstanden von den Toten und lebt. Und das führt uns zum dritten Pfeiler, was auch die Band gesagt hat, diese Hoffnung für immer. Dass ich glaube, die dritte Wahrheit von Hoffnung ist, es geht weiter. Jesus kommt wieder. Also Hoffnung hat einen Namen. Hoffnung ist hinterlegt mit einer Tat, Gott hat den Tod überwunden und Hoffnung beinhaltet, ein ewiger Gott wird wiederkommen. Wie wenden wir das jetzt an? Wenn wir also über Hoffnung sprechen als Gemeinde, Hoffnungskommunikation, geht es weniger darum, die innere Kraft des Menschen zu stärken, sondern wie bei dieser Frau zu sagen, hey, weißt du was, meine Hoffnung hat einen Grund. Meine Hoffnung hat einen Namen. Meine Hoffnung heißt Jesus und es ist etwas Ewiges, etwas, was da ist, was uns immer trägt, was auch eine Zukunft für uns hat. Wenn wir jetzt in unser Leben schauen, ich hatte vor 6-7 Jahren, war ich schwer krank, mit einem längeren Aufenthalt stationär. Ich war wirklich, wirklich ganz schwer krank. Und heute hilft es mir, wenn ich Leute sehe, die durch ein Leid gehen, ich verstehe sie sofort. Und ich hatte in dieser Zeit viele Leute, es kommt wieder gut und glaub nur und Gott will und Gott ist dir nah und alles ist das Beste. Aber wenn wir so sind, wie stark ist dann unsere Kraft noch? Wir haben es gehört im Video von der Band. Wenn du im schwierigsten, in der schwierigsten Phase bist, du siehst plötzlich, ich brauche diesen Gott. Und so würde ich sagen, du hast vielleicht dich gefreut auf ein Kind, das ist gestorben in der Schwangerschaft. Du hast vielleicht einen Streit am Arbeitsplatz in der Familie, der sich über Jahre hinzieht. Du sorgst dich um deinen Job. Du arbeitest vielleicht jetzt in einem Restaurant und denkst, hey, habe ich meine Stelle noch? Wird es wieder eröffnet? Wie geht es weiter? Und so suchen wir alle nach Hoffnung. Du bist vielleicht einsam. Vielleicht ist ein Partner gestorben, eine liebe Person. Kann ich je wieder lachen? Kommt es je wieder gut? Und da, glaube ich, setzt Hoffnung an. Und darum würde ich sagen, wenn ich Hoffnung beschreiben müsste, würde ich sagen, es ist im Gegensatz zu Glaube und zu Liebe, es ist wie unser innerster Motor. Und vielleicht ist diese Hoffnung im Leben noch ein Stück Stoff, wie bei mir. Vielleicht ist es nur noch so ganz, es könnte wieder, vielleicht. Vielleicht hast du Momente, wo du denkst, es kann wieder gut kommen. Es gibt etwas, das weitergeht. Und so würde ich sagen, wenn wir zurückgehen zu dieser Geschichte. Ich habe gesagt, es sind eigentlich zwei Geschichten. Eine 12-jährige Tochter und eine Frau, die 12 Jahre krank war. Das Bild ist klar. Jesus spricht hier für Hoffnung für Israel und Hoffnung für die ganze Welt. Wir sehen in dieser Geschichte ein oberer Mensch, der sofort Zugang hatte zu Jesus, Jairus. Er war bekannt, angesehen und wir sehen diese Frau, die irgendwo einsam gewesen sein muss. Niemand kannte sie. Sie kam schüchtern von hinten. Sie hatte nicht dieses Standing. Ich kann direkt zu ihm gehen. Und so ist Hoffnung für die Oberen und Hoffnung für die Hoffnungslosen. So ist Hoffnung etwas, das allen Menschen gehört. Den Angesehenen, den Unbekannten, den Einsamen, den Ausgestoßenen, denjenigen, die jetzt vor dem Computer sitzen, vielleicht zuhören und denken, ich und Hoffnung, was soll das mit meinem Leben zu tun haben? Wir sind als GPMC in der Phase der Experimente. Was können wir jetzt machen? Wie gehen wir in die Zukunft? Und so wollen wir auch heute Morgen, haben wir gesagt, wir machen ein Experiment und wir teilen den Gottesdienst, die Predigt auf zwei Leute auf. Und ich habe jetzt mehr die Geschichte erzählt. Die Frau, die beiden Frauen, Jairus, der Glaube, das auf Gott hinbewegen, was Hoffnung sein könnte. So unsere Bewegung zu Gott, der Hoffnung gibt. Und wir möchten im zweiten Teil der Botschaft jetzt den Fokus eher wechseln und sagen, ja okay, wenn ich mich zu Gott hinbewege, was für eine Sicherheit habe ich? Was hat dann Gott für eine Sicht auf mein Leben? Und so bitte ich meinen Freund Kuno auf die Bühne, dass er den zweiten Teil dieser Botschaft, dieser Geschichte mit uns teilt.
Ja, dieser Tag sah nicht gerade gut aus, als die Frau da diesem Stofffetzen nacheilte. Es sah aus, dass eines wieder mal ein Tag ist, wo sie wieder einfach auf dem zweiten Rang landet, wieder im Schatten von anderen steht. Da war dieser Jairus, der die Hand wahrscheinlich von Jesus erfasst hat und gesagt, du musst kommen, schnell, 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 schnell. Und es sah aus, als Gott diese Frau nicht sehen würde. Es sah aus, dass diese einmal mehr Geschichte sich wiederholen würde. Einfach, Gott geht neben dieser 12-jährigen Leidensgeschichte nebendran vorbei. Aber das ist es nicht. Die Perspektive von Gott ist anders. Gott sieht uns, auch wenn es bei uns oft anders aussieht. Das möchte ich nochmal wiederholen. Gott sieht uns, auch wenn es bei uns oft anders aussieht. Weil diese Geschichte zeigt es eindrücklich. Jesus läuft da im Schnellschritt durch und diese Frau packt Jesus am Rockzipfel und erlebt in diesem Moment, wie sie vollständig geheilt ist. Sie merkt, dieser Blutfluss, der sie 12 Jahre lang darunter gelitten hat, qualvolle Stunden durchlebt hat, auf einmal stoppt alles. Auf einmal ist alles in der Phase drin, auf das sich die Frau eigentlich fokussiert hat und eigentlich gehofft hat. Und was war denn die Perspektive von Gott in dieser ganzen Geschichte? Gott sagt uns in seinem Wort, und sein Wort ist die Wahrheit. Sein Wort zeigt uns, dass Gott uns permanent sieht. Oft fühlt es sich bei uns nicht so an. Diese Frau hat wahrscheinlich durch die 12 Jahre hindurch gedacht, wo Gott bist du? Gestern hat mich jemand angesprochen, wo ich gesagt habe, hey, ich liebe diesen Jesus. Und dann sagte sie mir mit erzürnendem Blick, warum stoppt er denn diesen Virus nicht? Ja, es sieht oft danach aus, wie Gott irgendwo abgetreten wäre. Es sieht danach aus, wie er uns alleine gelassen hätte. In Geschichten drin, wo Turbulenzen sind, es sieht so aus. Aber es ist nicht die Wahrheit. Im Psalm 139 heißt es, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Das sagt David. David war ein Mann, der auch in Zeiten gelebt hat, wo es erschien, dass Gott ihn verlassen hätte, ging wirklich mit der Nase durch den Dreck. Und dieser Mann sagt, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder. Und dann kommt dieser Teil, wo mich berührt hat, ist diese Erkenntnis für mich zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. David sagt, mein Leben hat gezeigt, es ist die Wahrheit, du siehst mich. Diese Frau hätte nach dieser Berührung sagen können, ja, Gott hat mich gesehen. Aber in diesen 12 Jahren hätte sie gesagt, sorry, das stimmt nicht. Diese Hoffnung, auf die ich mich gesetzt habe, natürlich habe ich auf Hoffnung für Ärzte gesetzt, das ganze Geld ausgeben, das stimmt nicht. Dieser Gott hat nicht auf mich gesehen, aber es ist die Wahrheit ist, doch, er hat gesehen. David sagt hier, hey, diese Erkenntnis ist mir zu hoch. Ich weiß nicht, wer das macht. Ich weiß nicht, wie er auf mich achtet, wenn ich aus dem Haus gehe, zu Hause bin. Ich weiß nicht, wer das packt. Aber die Geschichte von dieser Frau in Markus 5 zeigt, Gott sieht uns. Und Gott verpflichtet sich sogar in einem gewaltigen Vers, in Jakobus 4, Vers 8, sagt er, wenn ihr die sucht, die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Gott sagt, ich sehe dich, ich achte auf dich, ich kenne dich. Gott hat seinen Blick auf uns. Die Umstände sprechen manchmal eine andere Geschichte. Aber die Umstände sind für eine Zeit. Gott ist in alle Ewigkeit. Und die Geschichte geht ja so, dass dann diese Frau, diese namenlose Frau, diesen Stofffetzen berührt hat und Gott hat sie gesehen und geheilt. Und dann könnte man sagen, ha, super, hat geklappt. Gott ist gut, er hat diese Frau vollständig geheilt. Aber dann sehe ich, Gott sieht nicht nur uns, sondern hat ein höheres Interesse an uns, als nur der Problemlöser unserer Geschichten zu sein. Oft suchen wir ihn als den und sagen, jetzt musst du auf mich achten, ich habe ein Problem. Ja, wir haben im Moment Probleme in unserer Welt, die sehr offensichtlich sind. Aber Gott offenbart sich in dieser Geschichte nicht als der Problemlöser, sondern als der, der eine höhere und eine tiefere Sehnsucht hat, um uns zu begegnen. Dieser Jesus steht nämlich auf einmal still. Und dann kommt dieser gewaltige Moment, wo es heißt, und dann hat Jesus angefangen, umherzublicken. Umherzublicken, wer hat mich berührt? Jesus möchte mehr als dein Problemlöser sein in deinen Geschichten. Jesus möchte mit seinen Augen dich treffen. Das zeigt diese Geschichte so tief. Oft reduziere ich ihn auf meine Problemgeschichten und sage, Jesus, hier, da, ich habe da keine Hoffnung mehr für das, du musst doch jetzt. Und Jesus sagt, ich sehe dich. Wenn du mir nahst, dann verpflichte ich mich dir zu nahen, aber ich komme nicht einfach als der Problemlöser, der alles klärt, sondern ich habe eine Absicht, dir zu begegnen. Jairus, stell dir mal vor, Jairus daneben, der hat die Krise gehabt, weil er wusste, es geht um Minuten, dass meine Tochter nicht stirbt. Und Jesus steht still. Seine Jünger sagen, hey, lauf weiter, hey, wir haben etwas zu tun. Und Jesus sagt, ja, ich habe etwas zu tun. Ich suche diese Frau. Und er blickt umher. Und seine Augen, heißt es in 2. Chronik, seine Augen durchleuchten die Länder und suchen die Menschen, die ihre Hoffnung auf ihn setzen. Und genau das tut Jesus. Er hat eine Sehnsucht, dieser Frau zu begegnen, ihr in die Augen zu sehen. Wir wissen, dass in der Psychologie, das ist erforscht, dass der Augenkontakt extrem entscheidend ist. Und Jesus ist mehr als daran interessiert, unsere Projekte wieder hoffnungsvoll auf die Schiene zu setzen, unsere Probleme zu lösen, sondern Jesus ist daran interessiert, mit uns persönlichen Kontakt zu haben. Das zeigt diese Geschichte so eindrücklich. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen vor 2000 Jahren, um ein Himmelsprojekt zu realisieren, sondern auszudrücken, dass Gott, unser Vater im Himmel, der uns geschaffen hat, uns von ganzem Herzen liebt. Das ist sein Ziel. Und dann steht Jesus still, lässt sich nicht drängeln, lässt sich nicht überreden, wo die Jünger sagen, ja sorry, jemand hat dich berührt, sagst du. Hey, natürlich berühren dich Menschen in diesem Gedränge. Komm jetzt weiter. Jesus sagt, nein. Ich bin nicht der Problemlöser, sondern der Begegner von Menschen und ich will mit Menschen Beziehungen haben. Und dann treffen seine Augen diese Frau. Ich hätte diesen Moment erleben wollen. Mit diesen liebenden Augen diese Frau treffen. Und diese Frau, ihr war es peinlich. Sie hat eigentlich nur gedacht, Jesus sei der Problemlöser, aber jetzt will der eine Beziehung. Ja, das ist die Absicht Gottes. Er kann alles. Gott hat keine Einschränkungen. Er ist über alle Maßen stark. Er hat jedes Problem im Griff. Er kann alles lösen, wirklich. Aber Gott ist nicht gekommen, um die Probleme in erster Linie zu lösen, sondern um uns zu begegnen. Und dann begegnet er dieser Frau. Und ich glaube, in diesen Tagen möchte Gott uns tief begegnen. Wir strecken ihm vielleicht unsere Probleme entgegen und sagen, nein, nur der Rock, das reicht. Und Jesus sagt, doch, ich habe mehr. Ich möchte mit dir in eine Beziehung kommen. Ich möchte all das, was uns trennt, wegnehmen. Dieses trennende Element heißt Sünde. Ich möchte es wegnehmen, indem wir in eine tiefe Beziehung kommen. Und das drückt diese Geschichte aus. Und dann sagt Jesus etwas ganz, ganz Eindrückliches dieser Frau. Er sagt, meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glauben hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinen Leiden geheilt. Hey, das toucht mein Herz. Er sagt dieser Frau nicht nur, hey, okay, ist alles okay, ja, super, mach uns eine tolle Party. Nein, er sagt, meine Tochter. Er spricht sie an als ein Familienmitglied des Himmels. Der Vater im Himmel ist sein Vater. Jesus drückt somit aus, unsere Tochter, meine Tochter, du darfst
durch die Beziehung zu mir eine Tochter des Himmels werden. Er gibt ihr Wertschätzung, Identität, mehr als einfach eine Heilungsgeschichte. Er gibt ihr tiefere Dimensionen. Ich habe vor 2 Wochen ein E-Mail gekriegt, wo eine junge Frau mir geschrieben hat, oder ein Vater einer Frau mir geschrieben hat und gesagt, hey, meine Tochter war vor 2 Jahren hat irgendwo in einem Event und du hast für sie gebetet, sie war hochgradig laktoseintolerant bis hin, dass sie immer wieder mal ins Spital musste. Und dann hat sie dieses Gebet in Empfang genommen und sie wurde vollständig geheilt. Sie hat ihren Eltern angerufen und gesagt, wir können das Raclette bereitstellen. Ich bin geheilt. Und jetzt sind 2 Jahre her und sie ist immer 100%ig geheilt geblieben. Und ich habe mich gefreut und gleichzeitig war meine Frage, wo steht diese Frau heute? Es ist wichtiger, eine Tochter Gottes zu sein, als Gott als Problemlöser, der uns wieder Hoffnung gibt, für eine kurze Zeit zu erleben. Ich glaube tief, dass diese Frau eine Tochter Gottes ist. Und das ist die Absicht Gottes. Er möchte uns in tiefster Form begegnen. Er möchte uns an das Herz vom Vater ziehen. Das ist die Perspektive von Gott. Und ich glaube, diese Zeit von Corona ist alles andere als schön. Alles andere als einfach easy peasy. Hey, wir sind nicht da, um irgendwelche Zweckoptimismus zu verbreiten, sondern wir sind da, um dir zu sagen, dein Gott sieht dich. Er liebt dich und er möchte mit dir Kontakt aufnehmen, deine Probleme lösen, das ist keine Frage, so hat Jesus immer wieder die Brücke geschlagen, aber er möchte mehr. Er möchte in unser Leben kommen, um uns zu sagen, lieber Sohn, liebe Tochter, du bist gerettet. Und dieses Wort gerettet in diesem Vers heißt mehr als du bist einfach geheilt, sondern gerettet heißt, es hat mehr zu tun, mehr als mit deinem Körper zu tun, mehr als mit deinen Problemen zu tun. Es ist so, dass die Rettung dann geschieht, wenn wir zu Hause, nach Hause kommen dürfen zu unserem Vater im Himmel. Und oft treiben uns die Probleme, die wir haben, treiben uns umher. Ich habe viele Leute entdeckt in den letzten Tagen, die auch mit Jesus tief unterwegs sind, aber haben gesagt, weißt du, die Probleme, die absorbieren mich so stark. Und ich suche ihn. Und ich glaube, Gott möchte darin sagen, hey, das Ziel dieser Geschichte von dieser namenlosen Frau war nicht nur die Heilung, die Problemlösung, obwohl Gott dafür sehr viel Verantwortung übernimmt und sehr wohl bedacht ist, uns zu helfen, sondern die Endgeschichte war, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn. Und ich glaube, dass immer wieder Leute diesen Ruf brauchen. Ich brauche diesen Ruf. Oft sehe ich Gott nur noch als Problemlöser. Wo bist du? Wo bist du? Wo ist die Hoffnung? Und Gott sagt, ich möchte, dass meine Perspektive ist, ich möchte dich als meinen Sohn bei mir haben. Du sitzt da und denkst, ja, aber ich habe ein Problem. Ja, aber ich glaube, dass Gott heute darauf achten möchte und heute Morgen darauf hinweisen möchte, dass nicht das Problem dich leitet und Hoffnungslosigkeit in die Punkt, sondern dass wir zurückkommen an den Ursprungspunkt, wo Jesus uns ansieht und sagt, mein Sohn, meine Tochter, dich liebe ich. Mit dir will ich. Aber vielleicht bist du da und sagst, nein, das habe ich noch nie getan. Dafür habe ich ein Gebet mitgebracht. Ich wünsche mir, dass das Gebet eingeblendet wird, damit wir dieses Gebet zusammen auch mal noch reflektieren können. In diesem Gebet heißt es, Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vielleicht bedeutet es, die Probleme haben es bestimmt. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Wir möchten gerne dieses Gebet eingeblendet lassen und einen Moment einfach der Reflexion geben, wo du bewegen kannst, wo stehst du? In dieser Hoffnungsspannung, die Adi so gut gebracht hat am Anfang. Wo stehe ich da drin? In der Frage, wie sieht mich Gott denn? Und wie sieht Gott denn diese Geschichte? Und unser Traum ist, dass der heutige Morgen dazu dient, dass wir alle diese Stimme wieder hören. Mein lieber Sohn, meine liebe Tochter. In dem drin kommt die Ruhe. Nicht in der Problemlösung Gottes. Lass uns einen Moment still sein, mit Gott sprechen und dann werden wir dieses Gebet, die das möchten, werden wir das gemeinsam beten. Und noch ein paar Impulse weitergeben, die wir vorgängig gekriegt haben. Ich lade dich ein, wenn du das mit mir beten möchtest, dass du das an deinem Ort, wo du jetzt dich befindest, tust. Gott sieht dich und er hört dich. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und wir wissen, aufgrund dessen, was Gott uns in der Bibel verspricht, dass die gleichen Worte, die Jesus an diese Frau gerichtet hat, auch an uns richtet. Meine liebe Tochter, mein lieber Sohn. Nicht, weil wir es gut gemacht haben, sondern weil Jesus uns sieht und hineingekommen ist. Und vielleicht bist du da und sagst, hey, ich habe das schon lange getan. Dann ist heute Morgen ein Moment, wo du das wieder ganz neu erleben darfst, dass über allem rüber, über alle Geschichten, wo wir unsicher sind, dieses Wort kommt. Du bist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter. Ich habe alles im Griff. Und jetzt haben wir vorgängig noch ein paar Eindrücke gesammelt, wo wir versucht haben, im Himmel zu hören, was für Leute werden da zusehen oder werden diesen Gottesdienst miterleben oder später sehen, wo du heute berühren möchtest. Und wir haben so ein paar Impulse gekriegt. Ich glaube, dass jemand da ist, der große Ängste hat an seinem Arbeitsplatz und fast keine Auswege mehr sieht. Es scheint, wie du eingekerkert bist. So, es sind wie Speere gegen dich gerichtet. Und Gott möchte dir sagen, dieses Wort aus 2. Mose 14, 14, sei still und erkenne, dass ich der Herr bin. Ich glaube, dieses Wort, ich bin ein Sohn, ich darf in dieser Situation zur Ruhe kommen, möchte Gott dir sagen. Dann haben wir einige Impulse gehabt, wo Krankheitsgeschichten aufgezeigt wurden. Ein linkes Handgelenk, wo auf der Innenseite Schmerzen ist und eine Verengung stattfindet, das Jesus heilen möchte. Ein rechtes Ohr, das immer wieder wiederholt Entzündungen hat und schlussendlich auch auf das Gleichgewichtsorgan beeinträchtigt. Dann jemand, der wiederholt Blasenentzündungen hat und letzten Donnerstagabend hat gleich wieder so eine Blasenentzündung gestartet. Ich glaube einfach, Jesus ist da, der gleiche wie damals bei dieser Frau und möchte uns wirklich heilen. Dann ein linkes Knie, das eine Außenbandverletzung hat und ebenso ein linkes Knie, das mit der Kniescheibe ein Problem hat, haben wir so empfunden, dass es Gott sagt. Dann jemand, der vor dem Monat Dezember wirklich Angst hat. Und innerlich sagst du, wenn es nur dieser Monat nicht gäbe. Und Gott möchte dir sagen, ich sehe dich, du bist meine Tochter und ich gehe mit dir, oder mein Sohn, und ich gehe mit dir in diesen Monat hinein. Ich bin stärker als alle Erinnerungen. Und dann noch jemand, der in der Quarantäne sitzt, ein Mann. Auf deinem Tischchen sind Chips und ein Fußball wurde so empfunden. Und du bist innerlich frustriert. Du hast Hoffnung gesetzt und hast diese nicht gekriegt. Ich glaube, dass Gott dir heute begegnen möchte und diese Leere ausfüllen möchte. Dann noch jemand, der letzte Saison einen Snowboard-Unfall gehabt hat und nach wie vor unter den Nachwirkungen leidet, in gewisser Form. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wird eingeblendet, dass du an verschiedensten Orten dich melden kannst, wenn du davon betroffen bist. A, wenn du betroffen bist davon, dass du heute das Gebet gesprochen hast, unbedingt melde dich da. Wir freuen uns, mit dir Kontakt aufzunehmen, möchten dir etwas schenken. Wenn du einen der Eindrücke dich getroffen haben oder wenn du sonst etwas hast, wo du sagst, hey, ich möchte Gebet in Empfang nehmen. Es sind Leute da, die ready sind, mit dir Kontakt aufzunehmen, sei es über Insta, sei es über direkt mit Telefon, sei es über Mails. Du darfst da irgendwo hinwenden, was dein bester Kanal ist, um mit uns in Kontakt zu treten. Und ein weiterer Punkt, wo du mit uns in Kontakt treten darfst, und darauf freue ich mich speziell, ist, wir starten im Januar, am 11. Januar, einen Alpha-Life-Kurs. Entweder hier in der Westhalle oder an verschiedenen Orten, das müssen wir noch zusehen, wie diese Schutzmaßnahmen sind. Hey, wenn du irgendwo merkst, ich möchte diesen Gott kennenlernen, ich möchte oder habe mit ihm einen Start gemacht heute oder irgendwo kürzlich, ich möchte auf einen Weg gehen, um Fragen zu stellen, einen Ort, wo keine dummen Fragen gestellt werden können, dann ist Alpha Life für dich richtig. Informiere dich auf der Homepage von GBMC und ich freue mich, dich da begrüßen zu dürfen.